Podcast for Change bei Staufen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Frank Krause und ich bin Partner bei der Staufen AG. Begleiten Sie mich auf meinem Weg durch den Themendschungel, welcher mir in meinem Berateralltag begegnet, und lassen Sie sich in den nächsten Minuten durch mich anregen, Ihr Verständnis zu ausgesuchten Fragestellungen zu überprüfen. Ich lade Sie dazu ein, mit mir gemeinsam über aktuelle Begriffe, Themen und Ideen nachzudenken. Metaphorisch gesprochen, den Wald und seine Bäume erkennen. Das ist das Ziel der Podcast-Reihe. In dieser Episode mache ich mir Gedanken zu der Frage, welche Bedeutung haben Modewellen im Management und wie sollten wir mit ihnen umgehen? Wahrscheinlich denken die meisten von Ihnen bei dem Begriff Mode an Bekleidung. Wir nutzen den Begriff, um einen Zeitgeist, eine vorübergehende Erscheinung einzuordnen. Wechseln sich die Entscheidungen periodisch ab, entstehen und vergehen wieder, sprechen wir von Modewellen. Bewegen wir uns im Umfeld betrieblicher Veränderungsprozesse, dann erlebe ich das Wort Modewelle meistens negativ konnotiert. Oft spricht mein Gegenüber dann resigniert davon, dass schon wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Man hätte das alles schon einmal erlebt und frage sich, was denn nun neu an der aktuellen Initiative sei. Außerdem, und das sei besonders stressig, habe sich das vorhergehende Konzept ja noch gar nicht im gesamten Unternehmen verbreiten können. Die Ergebnisse seien bis jetzt dürftig und man habe den Eindruck, als solle man jetzt unter anderem Vorzeichen das gleiche Ziel verfolgen. Man habe den Eindruck des bloßen Herumstocherns im Nebel. Die neue Initiative gerate zur Geschmacksfrage des Managements. Man tue es, weil auch der Wettbewerb vor kurzem damit angefangen hat. Und manchmal lockt die Vorstellung, dass diese Moden nun endlich mal aufhören sollten. Es sei doch alles gesagt, wenn auch noch nicht von jedem. Vom Toyota-Produktionssystem wissen Sie ja, dass Stabilität ein Eckpfeiler des Erfolges ist. Und im Gegensatz dazu wären Modewellen schädlich. Ja, ich könnte sogar argumentieren, wir sollten sie bekämpfen, da sie unsere Bemühungen um Stabilität unterminieren. Wäre das ein gangbarer Weg? Lassen Sie uns zuerst die Entstehungsmechanismen von Moden beleuchten. Das erleichtert anschließend vielleicht den Umgang mit ihnen. Modewellen im Management sind genauso wie in anderen Lebensbereichen, also wie zum Beispiel in der Bekleidungsindustrie, Angebote an uns. Und wo Angebote entstehen, soll ein Markt entstehen. Also werfen wir einen Blick auf den Markt der Werkzeuge, ihrer Anbieter und Konsumenten. Wer tauscht sich dort aus? Ich gehe hier auf drei Hauptvertreter ein. Die Industrie, also die Anwender, die Bildungseinrichtungen, also die Hochschulen und Institute, und die Berater, die Anbieter. Dieser Markt schwebt nicht referenzlos im Raum, sondern ist umgeben und durchdrungen von Normen und einem Verständnis darüber, welche Handlungen als geeignet angesehen und dem Fortschritt dienlich sind. Alle Teilnehmer beeinflussen den Markt und seine Normen. Und im Management wird vor allem von Führungskräften erwartet, dass sie sich der Norm entsprechend verhalten und dazu die entsprechenden Werkzeuge benutzen, dass sie am Ende erfolgreich sind, was immer erfolgreich auch bedeutet. Und weil vielleicht die Ziele noch klar sind, der Weg dahin und seine Werkzeuge aber unklar, stehen Sie vor der Frage, welche denn nun die besten Werkzeuge sind, die zum Erfolg führen. Als Anwender von Werkzeugen stehen Sie also permanent unter dem Druck, darauf zu achten, dass sich die Prozesse und Ihre Werkzeuge verbessern, zumindest auf dem neuesten Stand sind. Und es existieren zwei Unsicherheitsfaktoren, welche Sie zögern lassen. Die Unkenntnis darüber, was denn nun überhaupt Fortschritt sei, und die Unkenntnis darüber, welches Werkzeug den gewünschten Erfolg verspricht. Der Nachfragedruck ist die Basis für die Anbieter von Antworten. Wie passiert der Austausch? Lassen Sie mich da zuerst einen Blick auf die offensichtlichen Merkmale, die Stilmittel von Modeerscheinungen werfen. Wie begegnen uns Managementmoden im Alltag? Bereits in den 80er Jahren war Charles Grown bei Pacific Bell auffällig geworden. Das Managementteam stand unter dem Druck, den Konzern neu zu organisieren. Die Führungskräfte entschieden, dass nicht nur die Bilanz eine Überholung benötigte, sondern auch die gesamte Belegschaft. Charles Grown wurde dazu beauftragt, ein Management-Training zu entwerfen, welches versprach, die Art zu verändern, wie Menschen dachten, handelten und sprachen. Die Arbeitswelt sollte angenehmer, stressfreier, aber auch effizienter und sinnvoller werden. Fast jedes Mittel war dabei recht. Von der sachrationalen Erklärung angefangen, bis zu Schulungen für ein neues Bewusstsein. Hier wurde mit allem gearbeitet, was die Trickkiste zur Propaganda so hergibt. Die emotionalisierende Suggestion einer Manipulation, die so angelegt ist, dass sie sie nicht bemerken sollen, der Appell an Grundbedürfnisse und Urängste, Instinkte, die Werte und Mythen der Gesellschaft, der mangelnde Bezug zur Realität, die Vereinfachung, die Abkürzung oder Auslassung der rationalen Analyse, die Ausschaltung von dem Widerspruch, Zweifel und Diskurs, das Freund-Feind-Schema, der Anspruch auf allgemeine Geltung. In einem Programm, das als Croning bekannt wurde, nahmen Angestellte an 10 zweitägigen Sitzungen teil, wo etwa 70 Menschen zusammenkamen, um über neue Konzepte unterrichtet zu werden. Danach hatten sie ein beeindruckendes neues Vokabular, das Crones hieß. Sie redeten nun über Justierung, Endzustandsvision, Wege nach vorn, Zielstrebigkeit und Intentionalität. Dieses neue Vokabular sollte Mitarbeiter aus ihrem bürokratischen Halbschlaf wachrütteln und ihnen die Augen für eine höhere Bewusstseinsstufe öffnen. Allerdings hatte Croning unerfreuliche Nebenwirkungen. So war es für Außenstehende fast unmöglich zu verstehen, was in dem Unternehmen vor sich ging. Eine frühere Angestellte erklärte, dass sie sich erinnern konnte, regelmäßig Außenstehende in einer Besprechung zu haben, und sie konnten der Besprechung absolut nicht folgen. Die neue Sprache führte zu weitaus mehr Besprechungen. Alles dauerte doppelt so lange. Ein Mitarbeiter mutmaßte, wenn die Energie, die in das Croning hineingesteckt wurde, für die anstehende Sache verwendet worden wäre, hätten wir alle viel mehr geschafft. Mir fallen in diesem Zusammenhang mit Modeerscheinungen die gefährlichen Wörter auf. Ich nenne sie gefährliche Wörter, weil sie so positiv belegt daherkommen und jeder das hineininterpretieren kann, was er möchte. Niemand würde gegen Freiheit, gegen Lernen, gegen Fortschritt und gegen Innovation argumentieren. Sie erinnern mich an den Gebrauch der Begriffe der Sekundärtugenden wie Fleiß, Disziplin und Ordnung. Sie lassen die Antworten auf die Frage nach dem Warum offen und geben ihnen bestenfalls ein gutes Gefühl. Aber auch die gegenteilige Emotion wird befeuert. Denken Sie an die Schicksalsrhetorik oder auch den Furchtappell. Diese Rhetorik wurde schon von vielen Machthabern in der Antike angewendet. Oft fühle ich mich während Debatten zur künstlichen Intelligenz daran erinnert. Aussagen wie »Wir können das alles nicht mehr aufhalten« sind Äußerungen, welche mit der Aussichtslosigkeit und Alternativlosigkeit spielen. Moden kommen nie besonders kompliziert daher. Sie machen entweder ein niederschwelliges Angebot in Form eines Fortschrittskonzeptes, ohne die Vergangenheit abzuwerten, oder sie setzen so große Ziele, die dann eher durch den Helden, der sie vorgibt, wirken, als durch den eigentlichen Inhalt. Es funktioniert also eher nach dem Motto, Sie sind ja schon gut unterwegs, aber Sie könnten noch viel erfolgreicher werden, wenn Sie den nächsten Schritt gehen würden. Die Veränderung sollte gerade so neu sein, dass Sie ins Handeln kommen, aber dennoch so viel Altes beinhalten, dass Sie sich gut aufgehoben fühlen. Oder es geht eher mit markigen Aussagen, wie die von Jack Welch, dem ehemaligen Chef von General Electric. Fix it, close it or sell it. Wo es früher mit Slogans fast getan war, ist heute die Akademie ein wichtiger Marktbegleiter geworden. Erfolg ist dann eingetreten, wenn die Mode ihre akademische Wertschätzung erhalten hat. Am besten in Form eines dicken Buches und eines akademischen Titels. Jeder Anbieter möchte durch ein Alleinstellungsmerkmal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und so kommt es dann, dass Werkzeuge in Konkurrenz zueinander gestellt werden. Sie kennen den Wettstreit, Six Sigma ist besser als TQM und Agil ist besser als Lean. Und schlussendlich streitet man sich um die Deutungshoheit, wie sich die einzelnen Methoden voneinander abgrenzen. Meistens erklären dann Gurus, was zu tun sei. Ideologien fanden ihre Fans. Somit pendeln Management-Moden zwischen Wahrheitsanspruch und Ideologie. Mit diesen Stilmitteln konfrontiert, übersehe ich das eigentliche Wirkprinzip, derer sich Moden bedienen und die für ihre Entstehung sorgen. Moden wirken, wenn sie Aufmerksamkeit verursachen. Schon damals zogen die neuen Konzepte schnell und viel Aufmerksamkeit auf sich. Das Programm von Charles Krohn kostete immerhin 40 Millionen Dollar. Wichtig ist nach der Aufmerksamkeit, dass sie im Gedächtnis bleiben und dass an ihre Wirkung geglaubt wird, ohne dass sie sich sofort beweisen müssen. Diese Angebote führen, wenn über sie ausreichend lange gesprochen wird, zwangsläufig zu einer Nachfrage. Keine Führungskraft kann es sich dann politisch leisten, sich auf Dauer der Mode zu entziehen. Sie kennen mit Sicherheit den Effekt. Der Wettbewerber XY tut es, also sollten wir uns ebenfalls dafür interessieren. Somit ist also ein in sich selbstverstärkender Wirkungskreislauf entstanden, weil eine immer größere werdende Anzahl an Marktteilnehmern über das Gleiche spricht. Eric Abrahamson nennt die Anbieter Management Fashion Setting Community. Er schreibt, Management-Moden werden also nicht spontan von erfinderischen Managern erfunden, sondern es sind Kulturgüter, welche ganz bewusst von Anbietern für ihre Konsumenten hergestellt und vermarktet werden. Diese Trend-Scouts beobachten den Markt und greifen die aktuelle Strömung bei den Konsumenten auf und erfinden im Zweifelsfall etwas dazu, was positiv wirken könnte. Nun wissen wir von Moden, dass sie vergänglich sind. Um den Kreislauf aus Kommen und Gehen in Gang zu halten, muss immer wieder neue Energie in Aufmerksamkeit gesteckt werden, da es auch hier, ähnlich wie in der Physik, kein Perpetuum mobile gibt. Den viel zitierten Selbstläufer gibt es nicht. Das bedeutet aber auch, dass für eine wachsende Anzahl von Anhängern der Neuigkeitswert abnimmt und somit die Energie schwächer wird. Die Modeerscheinung wird unweigerlich alt und langweilig und steht somit kurz vor ihrer Ablösung durch eine neue Idee. So unterschiedlich wie die Motive oder auch Angebotskräfte der Moden sind, so vielfältig sind ihre Wirkungen. Lassen Sie uns auf diese Wirkungen einen kurzen Blick werfen, da wir dadurch schon erste Hinweise bekommen, wie wir mit ihnen umgehen sollten. Denn Management ist darauf angewiesen, dass es effizient betrieben wird. Andernfalls steigen die Transaktionskosten ins Unermessliche. Zur Entstehung von Modewellen schreibt Klaus Eidenschick, da Organisationen darauf angewiesen sind, aus dem passenden Alternativraum ihre Entscheidungen zu treffen, ist das Einbringen neuer Alternativen, es könnte auch anders sein, eine wichtige Funktion von Management- und Beratermoden. Aber das Einbringen neuer Alternativen hat so seine Tücken. Denn wenn Themen gleich bleiben und umbenannt werden oder neue Methoden angegangen werden, ohne dass die alte Initiative ihre Wirkung entfalten konnte, entstehen Moden, welche Abwehrhaltungen erzeugen. Wie schädlich Modewellen wirken können, zeigen folgende Rechercheergebnisse. Ein Beispiel. Die steigende Bedeutung von Projektmanagement hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten vermehrt dazu geführt, dass eine Vielzahl von Organisationen, Systemen und Standards entstanden sind. Unsere Untersuchungen ergaben, dass ca. ein Drittel aller Methodennamen entstanden sind, ohne dass sich die Grundidee, zum Beispiel die von PDCA, Plan, Do, Check, Act, weiterentwickelt hätte. Das erschwert die Vermittlung der Methoden, weil jeder Trainee zuerst vermutet, dass er wirklich etwas Neues lernt, jedoch nach einiger Zeit enttäuscht wird. Es sind dann die Mitarbeiter, die zukünftig resigniert jede neue Methode ablehnen, weil sie wieder alten Wein in neuen Schläuchen vermuten. Viele Veränderungen lassen sich nicht mehr einwandfrei auf die Initiative zurückverfolgen. Die Wirkung? Wenn Sie nicht mehr wissen, warum Sie Erfolg hatten, können Sie nicht lernen. Konsequenzen, welche genau das Gegenteil des angestrebten Zieles verursachen, werden zu spät oder gar nicht gesehen. Hier sei die Tatsache erwähnt, dass ein Abbau von Formalismus meistens langfristig zu mehr Formalismus führt. Denn der Abbau von Formalien erzeugt Komplexität, welche dann wieder mit anderen Formalien geregelt werden muss. Ein weiteres Beispiel. Einige Werkzeuge des TPS entfalten bis heute keine Wirkung, weil die Reihenfolge der Submethoden nicht verstanden wurde und sie isoliert angewendet werden. Hier sei nochmal unser Studienergebnis von Februar 2023 erwähnt, dass nur 10% aller Teilnehmer unserer Studie angaben, Lean vollständig im Unternehmen umgesetzt zu haben. Und das nach 40 Jahren Lean Movement. Der Glaube an Fortschrittskonzepte erodiert die individuellen Methodologien und vermischt Methoden, welche nicht das Gleiche bewirken. Ich will sagen, die logische Konsequenz von Lean ist eben nicht das agile Arbeiten, weil agil bewegliche Ziele verfolgt. Diese existieren in einer standardisierten Arbeitsumgebung nicht. Qualität ist nur durch Standards produzierbar. Nicht immer lässt sich eine Synergie aus mehreren Methoden bezüglich ihrer Wirkung bilden. Natürlich können Methoden entwickelt und ergänzt werden, aber das gilt nicht immer. Die eine Hand im Gefrierschrank, die andere auf der heißen Herdplatte, erzeugt keine mittlere Temperatur im Körper. Sie werden beide Hände nach einer gewissen Einwirkdauer nicht mehr benutzen können. Ein zeitweise karitativer und autoritärer Führungsstil ergibt im Mittel kein kooperatives Führungsverhalten, auch wenn sich das manche Führungskraft so umdeutet. Und zum Schluss, die Nachhaltigkeit aktueller Initiativen wird durch permanente Angebote abgeschwächt. Was am Anfang als Bedarfsdeckung begann, hat sich zu einer Bedarfsweckung entwickelt. Die vorangegangenen Methoden hatten noch gar keine Zeit, richtig zu wirken. Da tritt schon die nächste Mode auf den Plan. und fokussiert und alarmiert zu einer neuen Notwendigkeit. Ein Phänomen, welches zusehends ältere Mitarbeiter frustriert. Ich hatte dazu am Anfang gesprochen. Nach all diesen dramatischen Vorbemerkungen bin ich Ihnen eine Antwort dazu schuldig, wie Sie mit Moden umgehen sollten. Und bei dem englischen Wort Fashion denke ich unwillkürlich wieder an die Bekleidungsindustrie. Dennoch kam die Vermutung auf, dass sich keine Analogie zu Managementfragen ziehen lässt, weil es bei Kleidern um Geschmacksfragen geht. Die einfache und kurze Antwort lautet daher, der Umgang mit Management-Theorien, Sie merken, ich vermeide an dieser Stelle bereits das Wort Mode, sollte sich nicht von Geschmacksfragen leiten lassen. Management ist auf Richtigkeit angewiesen, nicht auf Interpretation. Wir können uns nicht auf Geschmacksfragen und Emotionen einigen, sondern nur auf Daten und Wissen. Frustrieren Sie Ihre Mitarbeiter nicht regelmäßig mit altem Wein in neuen Schläuchen, vor allem dann nicht, wenn die alte Methode noch gar nicht vollständig umgesetzt worden ist. Begriffsformung erschwert die Vermittlung und das Verständnis, weil Konsens zu Vergangenem zerstört wird. Lange Hosen bleiben lange Hosen und werden nicht zu langen Stoffsäcken, nur weil der Nachbar es so nennt. Für das Management gilt, Management sollte auf Wahrheiten und Nützlichkeiten basieren. Die Umsetzung von Theorien erfordert die Integration von Wahrheit und Nützlichkeit. Dabei spielt die Benennung eine sekundäre Rolle. Wahrheits- und Nützlichkeitsfindung verfolgen unterschiedliche Ziele. Das eine ist die Suche nach Expertise, nach einem Fixpunkt. Das andere ist die moralische Abwägung von Gütern. Und darin liegt ein Risiko, denn es sind diese Güterabwägungen zwischen der absoluten Wahrheit und der praktischen Nützlichkeit, welche oft hart erstritten werden sollten, wenn es um eine Entscheidung für das am besten geeignete Werkzeug bzw. die Methode geht. Oft ist eben die sogenannte Wahrheit erreicht, wenn ein gewisser Grad an Nützlichkeit erreicht ist. Ich hoffe, Sie erkennen den Konflikt, der dabei entstehen kann. Die Digitalisierung ist dazu ein gutes Beispiel. Viele Antworten zu der Digitalisierung lassen sich ohne diese Güterabwägung gar nicht mehr geben. Ja, es kommt noch schlimmer. Viele Antworten sind ohne eine wissenschaftsübergreifende Sicht nicht mehr formulierbar. Wer heute nur aus einer technikzentrierten Perspektive seine Antworten sucht, blendet die sozialpolitischen Fragen aus. Und zum Schluss, kann Lean Thinking eine Mode sein? Auch wenn die über 80 Jahre alte währende Tradition schon zweimal kurz als abgeschrieben galt, so sage ich nein. Lean ist keine Modeerscheinung und sie sollte es auch nicht werden, weil sie anthropologische Basisannahmen berücksichtigt, welche sich bei Toyota in dem Slogan »We don't just build cars, we build people« zeigt. Diese Ausbildungsstätte mit angeschlossener Automobilproduktion stellt den Menschen als soziales Wesen in den Mittelpunkt. Er bleibt das Primat. Er wird mit Defiziten geboren und hat im Leben die Chance zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Der Erfolg von Lean Thinking basiert auf dem Verständnis zur Auflösung seiner Paradoxien. Es möchte Standards und Kreativität. Es fordert Reduktion von Verschwendung und lässt sie an ausgewählten Stellen ganz bewusst zu. Der sparsame Umgang mit Ressourcen und die Eindämmung von Komplexität gelten als sozial. Gerade mit dem Blick auf die zukünftigen Aufgaben zur Sicherstellung eines bewohnbaren Planeten wird die Frage, wie viel Verschwendung wir uns leisten können, immer wichtiger. Auch Lean Thinking ist kein Perpetuum mobile, wie Sie alle schon leidvoll erfahren haben. Das Momentum entsteht aber nicht aufgrund von neuen Geschmacksfragen, sondern ist angelegt in der Methode selbst. Wenn Sie sie anwenden, haben Sie sich dem Zwang auferlegt, die scheinbare Sicherheit abzubauen und damit den Druck auf die Problemlösung gelegt. So ende ich mit den Aufforderungen, suchen Sie nach Wahrheiten und verantworten Sie Nützlichkeiten. Bleiben Sie neugierig und bleiben Sie kritisch. Nun, meine sehr geehrten Zuhörer, bin ich wieder am Ende meiner Überlegungen angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen ein Aha-Erlebnis ermöglicht habe und Sie meine Ausführungen weiterdenken. Ich sage auf Wiederhören und wünsche Ihnen allen weiterhin eine gute Zeit.